Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt.
Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.
Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 184 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, Björn Sülter.
Und mir, Claudia Kern.
Hi Björn. Hallo Claudia.
Hallo Björn.
Moin Moin. Entschuldigung, ja, danke. Okay. Wir sind beim Staffelfinale der dritten Staffel von Star Trek Lower Decks angekommen. Und ja. Es war wieder ein bunter, wilder Ritt bis hierhin, oder?
Ja, also man nutzt so ein Staffelende natürlich kurz zur Reflexion über den Rest der Staffel. Und ich denke mal, da werden wir auch später noch drauf eingehen. Aber ein wilder Ritt, das trifft es auf jeden Fall. So eine bunt gemischte und kreative Staffel. Ja. Bin also bisher sehr begeistert und gespannt, wie du jetzt auch The Stars at Night bewerten wirst.
Und ich muss nochmal wieder sagen, es sind ja Dinge, die man auch sich gegenseitig immer wieder sagen kann, am Ende einer Staffel vor allem. Ich bin wirklich froh darüber, dass du mir damals die Welt von Lower Decks in der ersten Staffel hier im Cast erklärt hast, weil ich hätte sonst was verpasst. Definitiv. Ich hätte natürlich nie aufgegeben, ich hätte es natürlich immer weiter geguckt, aber du hast meinen Horizont ja damals auf eine Weise geöffnet, dass ich es wirklich genießen kann seitdem, und dafür bin ich dir immer noch dankbar.
Und ich kann das zurückgeben. Ich freue mich sehr, dass du es angenommen hast. Weil das macht nicht jeder.
Weil das ist so unüblich für dich, wäre jetzt auch eine schöne Fortsetzung des Satzes gewesen.
Nein, das wäre eine ganz denkt fiese Fortsetzung gewesen.
Was Frau
gewesen.
Kern sagt.
Genau so, auf mich hört ja eh keiner, also.
Nein, es hat gut funktioniert, und ich meine, wir sind schon am Ende der dritten Staffel, die vierte haben wir noch, die kommt irgendwann auch.
Ja.
Aber jetzt wollen wir erstmal, du hast es schon angedeutet, über The Stars at Night, die Sterne in der Nacht reden. Und als ich den Titel das erste Mal gelesen habe, war mir sofort klar, das muss ein Songtitel sein. Anders geht es nicht.
Aber es ist ja kein Songtitel.
Es ist kein Songtitel, richtig. Aber ich hatte trotzdem recht. Warum?
Stimmt, weil es ist nämlich aus Deep in the Heart of Texas.
Oh, ich wusste, dass du singst. Das ist schön. Deep in the Heart of Texas. Warum die Folge so heißt, das kannst du mir wahrscheinlich jetzt schon erklären.
Ja, weil wir beschäftigen uns mit der Texas-Klasse, ja, die wir in der letzten Folge schon kennengelernt haben und auf die Besatzung der Cerritos nicht gerade positiv reagiert hat und, wie wir hier feststellen werden, auch zu Recht.
Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Es ist ja gewissermaßen so eine Art, ja, zweiter Teil einer Doppelfolge. Zumindest fühlt es sich für uns am Ende der letzten Folge so an. Und Doppelfolgen haben es in Star Trek ja so ein bisschen an sich, dass der zweite Teil immer ein bisschen abstinkt, will ich mal sagen. Das ist häufiger vorgekommen. Hoffentlich heute nicht. Es geht hier auch direkt los mit ein bisschen, ich sag mal, Expositionsgequatsche von Ransom. Er erzählt uns, das Schiff muss nach dem Angriff der Breen repariert werden. Sie sind bei der Sternbasis. Die Medien haben die Cerritos zerfleischt, weil sie von einem Schiff der Texas-Klasse gerettet werden mussten. Und Freeman wird beim Kommando befragt. Und es geht um Verschwendung von Ressourcen bei ihrem Projekt blicken lassen. Sie soll unstrukturiert und unprofessionell wirken. Und findest du das fair, oder hast du schon das Gefühl, dass man hier nach einem Sündenbock gesucht hat?
Mir kam es auch so vor, also Letzteres. Da wird Captain Freeman bloßgestellt und zum Sündenbock gemacht, damit sich die Admiralität nicht eigenen Verfehlungen stellen müsste. Und Admiral Buenamigo, dessen Namen ich jetzt endlich aussprechen kann, und der ja eigentlich bisher eher der Gute zu sein schien, also auf Freemans Seite, und sich hier so brutal dreht und sie angreift. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das total überrascht in dem Moment.
Mich hat's auch überrascht. Allerdings ist die Charakterzeichnung von Admiral Buenamigo ein Teil, sagen wir mal so, einer gewissen Problematik, die ich mit dieser Folge habe.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich weiß, was du meinst. Das ist keine Frage, das ist doch eine Aussage.
Ich finde es auf jeden Fall spannend und gut, dass in dieser Anfangssequenz vier Admiräle vorkommen, die wir alle kennen. Admiral Wong, Temporal Addict, Admiral Parker, We'll Always Have Tom Paris und Reflections. Und der Trill-Admiral aus Grounded.
Ja.
Und der andere menschliche auch. Also da haben wir jetzt richtig schön zusammen, alle, die wir mal eingeführt haben, das finde ich ganz witzig, weil die waren immer alle nicht so wichtig, aber jetzt sitzen sie hier alle an einem Tisch und haben genauso wenig zu tun eigentlich, wie die ganze restliche Zeit. Es geht ja eigentlich nur um Buen Amigo.
Richtig, was ja aber auch noch ein Thema der Folge sein wird. Wie wenig die eigentlich zu tun haben.
Richtig. Auf jeden Fall möchte Buen Amigo jetzt, dass seine Texas-Klasse ab sofort die Zweitkontakte übernimmt. Und, das ist der Hammer, die ganze California-Klasse soll stillgelegt werden. Was ist deine Meinung zu diesem Move?
Krass, drastisch, schwer zu rechtfertigen, auch dass die anderen Admiräle das einfach durchwinken. Weil wir reden hier, wie wir später sehen, werden ja über, was, 12, 15 Schiffe?
Mhm.
Und, also ich weiß ja nicht, aber ob das so bei Busunternehmen zum Beispiel auch üblich ist, dass man dann sagt so, ach, weißt du was, wir legen einfach die ganze Linie still und kaufen neue Busse.
Ja. Ja, also er drückt da natürlich schon seine Agenda durch. Und auch das ist ein Punkt, den ich, sagen wir es mal so, man ist ja bereit, in Lower Decks immer relativ viel zu schlucken. In diesem Fall, gerade bei dieser Folge und bei dieser Fortsetzung von der letzten Folge, ich tue mich ein bisschen schwer damit, wie lässig und locker das hier alles durchläuft. Aber dazu kommen wir vielleicht nachher noch beim Fazit. Aber es ist so ein, es ist ein Prinzip, das Mike McMahon, der diese Folge auch geschrieben hat, hier anwendet, dass ich ein ganz kleines bisschen, ich will mal sagen, zu lässig finde. Deswegen glaube ich es nicht immer, was da passiert.
Ja, also ich habe hier tatsächlich das Problem, obwohl mir das direkt vorweggenommen, mir gefällt die Folge total gut. Ich finde sie wahnsinnig witzig, unheimlich schnell erzählt, unheimlich viel Action und Spaß. Also diese 30 Minuten fliegen förmlich vorbei. Aber das ist auch ein bisschen das Problem, weil wir einiges an Charakterentwicklung gesagt bekommen, was wir aber dann nicht wirklich sehen. Also gerade Buen Amigos Charakterisierung, hast du ja schon angesprochen, leidet darunter, dass er eingeführt wird als, oder beziehungsweise, dass wir ihn bisher gekannt haben, als eine neutral bis positive Figur, hier gedreht wird innerhalb kürzester Zeit und wir da keinen Aufbau bekommen. Auch das haben wir in der letzten Folge schon kritisiert, dass das bei Star Trek oft der Fall ist. Mhm. Hier wird es nochmal, finde ich, im Turbogang erzählt.
Da hast du recht. Und das betrifft für mich eben, und das ist auch ein kleiner Spoiler, nicht nur Buen Amigo, sondern das betrifft auch noch einige andere in dieser Folge. Und mein Bedauern darüber werde ich dann bei Zeiten ausdrücken, wenn wir das Thema haben. Auf jeden Fall ist das, was hier jetzt passiert mit der Stilllegung der Kelly-Klasse, fast ein Cliffhanger am Anfang der Folge. Also ich sag mal, wenn das jetzt wirklich eine Doppelfolge gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich diese Szene das Ende der ersten Folge gewesen.
Ja, richtig.
Aber hier kommt der Vorspann und natürlich soll es noch niemand wissen, was passiert nach dem Vorspann.
Natürlich ist das Erste, was passiert, dass gesagt wird so, ja, wer war das noch, aus der Sternenkategorie, irgendwie der Freund der Freundin von jemandem und Towel Guy, von dem wir jetzt erfahren, dass der Hans heißt, der weiß natürlich schon, dass die Kelly-Klasse stillgelegt wird. Und alle drehen durch.
Alle drehen durch. Und Mariner hat einen, hat einen großen Auftritt und imitiert erstmal alle, wie sie darauf reagieren werden von der Führungsriege. Großartig,
und
oder?
Das macht Jack Quaid so großartig. Wirklich, wenn du die Augen zumachst, du hörst die Leute reden.
Barcelona.
Barcelona.
Aber einen von denen macht er ein bisschen zu gut, oder?
Ja, Shax. Mhm. Der natürlich hört, was gerade in dem Moment reinkommt und das unglaublich persönlich nimmt.
Warum?
Weil er emotional bereits angekratzt ist. Also dieser Stress, er weiß, die Kelly-Klasse wird stillgelegt, er wird all seine Babybären verlieren. Mhm. Und er ist in dem Moment, also für ihn ist das, glaube ich, mehr Familie als für viele andere an Bord. Und zu hören, dass nicht nur die Admiralität ihm in den Rücken fällt oder der ganzen Kelly-Klasse, sondern Bäumler, den er mehr so wie so einen Welpen betrachtet, dass der ihn nachmacht und er weiß ja nicht, dass er auch alle anderen nachgemacht hat. Ich glaube, dann hätte er damit gar kein Problem, aber er kommt genau in dem Moment rein, als er nachgemacht wird.
Er sieht halt am härtesten aus und er hat das weichste Herz, das wissen wir inzwischen auch richtig. Schon.
Und ich finde es auch schön, dass hier in der Szene dann Bäumler dreht natürlich völlig ab, als er das mitbekommt, dass er gerade Shax wirklich verletzt hat und rennt hinter ihm her und dann sagt Tandy den sehr schönen Satz, the longer Mariner stays away, the more Bäumler loses his grip on reality. Ja. Je länger Mariner weg ist, desto stärker verliert Bäumler den Bezug zur Realität. Und das ist etwas, was ich als Charakterisierung begleitend zu dem, was ich sehe, ganz, ganz toll gelöst finde.
Und mal wieder passiert es, dass Frau Kern etwas sagt, was mir die Folge verbessert. Herzlichen Dank. Nein, finde ich wirklich sehr schön. Der Satz von Tandy ist mir zwar aufgefallen, aber jetzt so, wo du ihn nochmal herausstellst und so exponierst für mich, muss ich sagen, es ist eine schöne, beiläufige Charakterentwicklung.
Ja, tatsächlich. Super gemacht. Also so sollte man Figuren charakterisieren.
Ja.
Also haben sie toll gemacht.
Und so sollte man Figuren nicht charakterisieren. Wir kommen zu jemand, den sie nicht vergessen haben in dieser Folge, nämlich zu Mariner.
Ja.
Und die fühlt sich nicht furchtbar, wie Tandy es annimmt, sondern die hat sowas Indiana Jones mäßiges am Laufen mit Ferengi, die ihnen hinterherlaufen und sie graben Tempel aus und sie hat eine gute Zeit. Ich glaube, mehr wollten sie uns an dieser Stelle erstmal nicht sagen.
Richtig, sie hat mega Spaß und es ist tierisch gefährlich. Sie kann auf volles Risiko gehen. Sie sagt ja auch zu Petra dann noch extra, ich finde das so toll, dass ich nicht nur all diese Sachen hier machen kann, sondern dass mich niemand dafür kritisiert.
Ja.
Und
das ist so ein bisschen, wie wenn man selbstständig wird und nur noch im Homeoffice arbeitet. Ne? Das ist so das.
Genau. Keiner hat was dagegen, wenn du den ganzen Tag in der Schlafanzughose vorm Computer sitzt.
Richtig, richtig. Aber offensichtlich will uns die Folge ja erzählen, dass das eigentlich nicht ausreicht.
Das ist, und ich finde auch hier machen sie das sehr, sehr schön, weil sie zeigen uns vordergründig all diesen Spaß. Also Mariner bekommt im Grunde genommen genau das, was sie haben will, nur um im Verlauf der Folge zu merken, vielleicht ist es gar nicht das, was sie haben will.
Aber Claudia, du jetzt als Autorin, ne?
Ja.
Charakterentwicklung in 60-Sekunden-Szenen. Das ist im Prinzip mein Problem, wenn wir über Mariner sprechen. Und dann spreche ich das ruhig hier schon an. Sie ist jetzt mit Erica zusammen auf diesem Schiff und sie erlebt jetzt diese...
Wer ist Erica? Petra?
Petra! Who the fuck is Erica?
Deshalb schätzen wir die Folge so unterschiedlich ein. Wir haben zwei verschiedene Szenen.
Wie komme ich auf Erica?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Erica Ortegas. Naja, sie fliegt das Schiff.
Ja, genau.
Beide fliegen das Schiff. Naja, okay, wir haben uns das jetzt irgendwie erklärt. Nennen wir sie doch einfach Petra, Claudia. Sie ist jetzt mit Petra auf diesem Schiff und erlebt diese völlig neue Welt.
Ja.
Und ich hätte mir gewünscht, ein bisschen zu verweilen, innezuhalten, zu verstehen, was das ihr bedeutet, wie sie das empfindet, wie das für sie ist. Aber was die Folge macht, ist im Schweinsgalopp, wie du das auch schon gesagt hast, durchreiten und sie so schnell wieder umdrehen, dass wir gar nicht wissen, warum eigentlich. Also ich zumindest nicht.
Aber sie sagt es. Sie sagt, sie versucht sich die ganze Zeit selbst davon zu überzeugen. Sie sagt, und sie vergleicht konstant.
Es ist mir zu schnell.
War mir nicht zu schnell. Also das, mir war später was zwischen zwischen Mariner und Freeman, das geht mir zu schnell.
Okay.
Aber hier zwischen Petra und Mariner, wie sie die ganze Zeit, und ich finde, wir merken das sehr schnell, in dem Moment, wo nämlich, in dem Petra sagt, kümmere dich nicht darum, wer das bezahlt.
Mhm.
Das alles, weil das wird schon geregelt. Und wir sehen dann, wie Mariner so die Augen zusammenkneift. Und du merkst, dieses Ganze, diese Freundschaft, die ist auf einer extrem oberflächlichen Ebene. Sie fühlt sich da nicht wohl. Sie wartet nur darauf, dass irgendwas passiert, dass ihr diese Illusion kaputt macht, damit sie nicht selber ablehnen muss, diese Freiheit aufgeben muss, sondern es äußere Umstände gibt, die sie dazu zwingen.
Deine Interpretation ist super, Claudia. Es ist mir trotzdem innerhalb der Folge, was sie zeigen, zu wenig. Da muss ich dann wieder mal Show, Don't Tell rufen, weil ich wirklich gerne mehr Futter gehabt hätte, um zu diesen Schlüssen dann auch wirklich kommen zu können und nicht das Gefühl zu haben, wie wir das ja so oft haben, das Drehbuch selber schreiben zu müssen.
Aber ja, okay, ich weiß, was du meinst.
Vielleicht Geschmackssache. Du hast recht, die Folge hat ein wahnsinnig hohes Tempo und will wahnsinnig viel erzählen. Meiner Meinung nach auf Kosten der Tiefe, aber das können wir gerne im Fazit nachher dann auch noch verwursten. Erstmal springen wir zurück zu Freeman, die möchte nämlich jetzt nicht aufgeben und möchte ein Missionswettrennen machen zwischen der Kelly-Klasse und der Texas-Klasse und ein Zweitkontaktrennen sozusagen. Also sie möchte für die gesamte Kelly-Klasse kämpfen. Das wiederum fand ich süß.
Ja, fand ich auch. Finde ich total schön von ihr gelöst. Sie greift nach Strohhalm.
Ja.
Und das ist das Einzige, was ihr gerade einfällt. Und sie setzt es dann direkt um. Und ich finde, wie dann auch die Besatzung darauf reagiert und wie die alles tun, um das zu ermöglichen, mit so großartigen Sätzen wie "We're doing galaxy class engineering today."
Mhm. Ja.
Oder "Wir leisten datamäßige Arbeit."
Genau.
Und Teana, die mit der Reitpeitsche rumläuft.
Ja.
Und alle.
Das stimmt, auch dazu komme ich gleich, da hast du auch absolut recht, aber erstmal geht's dann los mit diesem Rennen und der gute Buenamigo, der hat ein ziemlich cooles Computerterminal, ist dir das aufgefallen, woran uns das erinnert, mit dem er seine Texas-Klasse steuert? Ich formuliere den Satz anders, Claudia, dir ist bestimmt nicht aufgefallen, wie an was uns das Computerterminal von Buenamigo erinnert, mit dem er die Texas-Klasse steuert. Dann erzähle ich es dir gerne. Das ist sehr stark angelehnt an Computer M5 aus der Classic-Serie, The Ultimate Computer.
The Ultimate Computer, genau.
Ja.
Oh, das stimmt, richtig. Ja, und damit greifen sie ja dann auch schon vorweg, was passieren wird.
Erstens das. Und zweitens, sie nehmen sogar noch was anderes vorweg. Das ist mir aber auch überhaupt nicht aufgefallen. Dieses Interface, das erinnert nämlich auch an das, was wir in Reflections sehen, was Red Rutherford sozusagen steuert.
Oh.
Und das ist ein Foreshadowing dann wiederum dafür, dass Rutherford was mit der Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz der Texas-Klasse zu tun hat, was wir zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen.
Richtig.
Also da feuern sie gleich zwei Sachen mit einem Interface, Computer-Interface, uns um die Ohren. Und das finde ich cool.
Super. Das ist wirklich cool.
Weniger cool finde ich, wie sie Buenamigo weiterhin zeichnen, muss ich sagen, dass er ihnen dann auch noch arroganterweise einen Vorsprung gibt. Das ist mir zu viel. Also dieses Umswitchen von dem eigentlich mal ganz sympathischen Admiral zum puren Batmiral in Star Trek, der dann auch noch hier an dieser Stelle schon so ein bisschen Karikaturzüge annimmt, hat mir nicht gefallen.
Ich fand es auch zu viel, auch dieses, er hat ja dann später auch dieses irre Lachen.
Das wollte ich noch nicht verraten, aber nein, ist alles gut, das ist mein negativer Höhepunkt in dieser Hinsicht.
Ja, also das, ich fand, mir war es auch zu viel, weil er hier so schnell und so eine 180-Grad-Wendung vollzieht innerhalb kürzester Zeit, die auch für mich nicht ganz nachvollziehbar ist, von seiner Begründung her und von, was ist eigentlich seine Absicht, was will er eigentlich? Es ist mir nämlich auch nicht so ganz klar. Also er plant ja nicht mal die Übernahme der Föderation oder will sich nicht zum Herrscher aufschwingen, er möchte einfach nur seine KI-gesteuerten Raumschiffe durchsetzen.
Ja.
Das ist mir als Motivation wirklich auch ein bisschen dünn.
Ja, genau. Sind wir wieder beim Punkt dünn. Kann ich absolut unterschreiben. Es beginnt dann erstmal das Zweitkontaktrennen zwischen den beiden Schiffsklassen. Und als erstes geht's zu den Galardonianern, die wir kennen aus der ersten Lower Decks-Folge Second Contact.
Richtig.
Und du hast eben gerade gesagt, Reitpeitsche, Data-eskes Arbeiten, Galaxy-Class-Style. An dieser Stelle habe ich auf einmal gedacht, alter Schwede, auf einmal können die Cerritos-Leute wirklich arbeiten. Die hauen richtig rein, die sind alle voll fokussiert.
Ja, richtig, aber sie machen es ja eigentlich falsch. Weil das ist das, was, an diesem Punkt war ich mir noch nicht sicher, ob sie darauf hinaus wollen, aber bei der nächsten Mission wird es ja dann klar, die lassen, vergessen dabei völlig die Menschlichkeit. Die sind wahnsinnig effektiv und effizient, aber sie lassen es noch nicht mal zu, dass die sich bei ihnen bedanken können oder dass sie mal einen Kaffee trinken. Und sie versuchen, effizienter als Maschinen zu sein. Und das wirst du als biologische Lebensform niemals sein. Und das darf auch nicht der Anspruch sein.
Genau, bei dieser Szene mit den Galardonianern, ich finde das schwer auszusprechen, muss ich ehrlich sagen. Ja, finde ich
auch, deshalb habe ich es auch gerade gelassen.
Ja. Da ist es tatsächlich so, dass wir gerade durch dieses vorgefertigte Teil, was von der Alido runtergebeamt wird, sehen wir den Kontrast zwischen der Arbeit von Menschen und der Arbeit von Maschinen gegenübergestellt. Ja. Das eine ist effektiv, emotionslos, hier habt ihr euer Teil, ich bin weg. So. Und das versuchen im Prinzip die Cerritos-Leute hier auch, da hast du recht, die gehen da runter, versuchen das schnell, ohne irgendwie zwischenmenschliche Regungen zuzulassen. Das funktioniert nicht, da kannst du nur verlieren als Mensch. Und dann kommt LT-358. Da sollen sie einen Außenposten errichten und im Prinzip passiert wieder genau das Gleiche. Sie haben keine Chance gegen das, was die Alido tut. Aber dann auf einmal bringt ausgerechnet ein Nichtmensch den menschlichen Aspekt rein.
Ja, und das ist Tandy, die glaubt, eine mikroskopische Lebensform entdeckt zu haben auf diesem leblosen, scheinbar leblosen Felsen und die kompletten Arbeiten stoppt, wodurch die Cerritos diese Mission verliert. Aber ich fand es ganz toll, wie alle darauf reagieren. Mhm. Die sagt so, oh Gott, guck mal hier, es könnte Leben sein. Und keiner von denen ist, tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert. Oder, ach nee, muss das denn sein? Sondern selbst Ta'ana, die ja extrem direkt ist, sagt so, hey, ja okay, das war nur eine Tricorder-Fehlmessung, aber das passiert total schnell, mach dir keinen Kopf.
Ja.
Und das fand ich so toll, dass die in dem Moment diese Möglichkeit, neues Leben entdeckt zu haben, höher bewerten als den Erfolg der Mission.
Ja, fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ja. Führt natürlich dazu, dass sie tatsächlich in ihrem Race verlieren oder zumindest diese Mission verlieren und dann auch bei Ogmanic 9 zu spät ankommen.
Ja.
Der Brigadoon, das ist wieder was für dich, ne? Das ist ein Musical, oder?
Ja, genau. Das ist ein uraltes Musical. Ich musste so lachen, als die Brigadoon-Planet sagen. Weil in dem Musical geht es eben um ein Dorf, das nur alle 100 Jahre auftaucht.
Ja.
Und hier hast du eben auch, die tragen ja dann auch diese mittelalterliche Bauernklamotten und sitzen da und warten darauf, dass sie endlich ihre Vorräte für die nächsten 100 Jahre kriegen und sind sterbensgelangweilt. Ja. Weil natürlich, ne, was machst du denn? Du hängst dann 99 Jahre rum, dann bist du 5 Minuten im Rest des Universums, aber niemand kommt vorbei. Alle, ne, die schmeißen dir nur deine Rationen hin und reden nicht mal mit dir. Geht ja auch nicht, weil Prime Directive. Und dann bist du wieder weg und hängst wieder 99 Jahre irgendwo alleine rum.
Ja, wobei, also ich sag mal so, wir auf der Erde haben es auch geschafft, irgendwo alleine rumzuhängen und uns ein bisschen mehr zu motivieren als
die. Ja, aber wir sind mehr als 10 Leute. So. Irgendwann hast du jeden Witz schon mal gehört.
Ja, das ist richtig. Da muss man auf jeden Fall die richtigen 10 Leute zusammen haben. Ansonsten,
oh ja.
Ansonsten kann das echt finster werden. Übrigens, eine deiner Lieblings-Deep Space Nine-Folgen basiert ja auch auf Brigadoon, und zwar Meridian. Eine ganz furchtbare Folge, in der der titelgebende Planet auch immer wieder auftaucht und dann für 60 Jahre, glaube ich, verschwindet. Die Folge war wirklich nicht gut, aber ich finde schön, dass der Witz hier nochmal kommt.
Ja, finde ich auch. Und es ist auch, es ist als Konzept eben so ein phasenverschobener Planet, der für kurze Zeit in unserem Universum auftaucht, ist als Konzept auch total interessant.
Ja. Und dann, weil die Alido natürlich wieder schneller war, der Planet wieder verschwindet und die Cerritos keine Chance hat, dann kommt dieser Moment, der für mich wirklich der Moment war, wo ich dann mir kurz ein Whisky-Cola eingeschüttet habe oder zwei. Buen Amigo raucht Zigarre, lacht wie ein Oberbösewicht aus einem schlechten Film. Es fehlt eigentlich nur die Katze im Schoß und die Krallenhand. Ja. Also ich bin immer geneigt zu sagen, das ist halt Lower Decks, aber es ist mir für Lower Decks ist es mir dann auch zu wenig.
Es war zu schnell, zu viel. Mhm. So, also wie sie, wie Buenamigo von jemandem, der auf ja, Freemans Seite zu stehen schien, sich dann umkehrt als der totale Bösewicht und all das, was scheinbar ja, was er für Freeman getan hat, sich als Lüge rausstellt. Ja. Und er das total feiert. Ich weiß, was sie machen wollten. Ich weiß, dass sie in diesem Moment eben Buenamigo, sie wollen ihm die Maske vom Gesicht ziehen. Aber er ist nicht stark genug gezeichnet, dass das wirklich als eine Art von, ich sag mal, Memento-mäßige Enthüllung, wo dann auf einmal alles zusammenfällt und denkst, oh ja, deshalb, sondern du sitzt dann nur und denkst, okay, habe ich jetzt nicht kommen sehen, aber konnte ich auch nicht kommen sehen, weil es nicht im geringsten vorbereitet wurde.
Und es, ja, und es geht für mich halt so weiter, ohne dass ich möchte, dass das zu negativ klingt, weil ich habe tatsächlich, wie du, die ganze Folge meinen Spaß gehabt, ne?
Ja.
Also das wollen wir festhalten und das wird sich auch nachher in meinem Fazit sicherlich niederschlagen, aber trotzdem, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wann geht's eigentlich weiter mit dieser Rutherford-Geschichte, die ja doch sehr mysteriös am Köcheln war, schon eine ganze Weile in der Serie und auch die bricht hier jetzt im Prinzip innerhalb von Sekunden auf. Rutherford entdeckt, dass der Code der Alido auf seiner KI basiert. Wir erfahren, dass es die ganze Zeit Buenamigo war, der erst Rutherford hat für ihn arbeiten lassen, dann im Prinzip seinen Code geklaut hat, Rutherfords Erinnerung gelöscht hat, diese ganzen Rückblenden, die Rutherford erlebt hat, wo man nicht sehen konnte, wer es ist, ist die ganze Zeit Buenamigo gewesen. Und auch das ist für mich eine Enthüllung, die kommt so schnell, dass man sie, finde ich, gar nicht so richtig wertschätzen kann.
Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bist du der Meinung, dass sie das von Anfang an gewusst haben?
Nee.
Dass es Buenamigo sein würde? Es kam mir nämlich auch eher so vor wie so ein Move, wir müssen ihn jetzt, wobei, ist es seine Stimme?
Gewesen, meinst du?
Ja.
Das müssten wir dann nochmal checken, Claudia. Auf die Idee bin ich tatsächlich nicht gekommen, weil ich mir die Frage nicht gestellt habe.
Nee, es fällt mir auch jetzt in dieser Sekunde ein.
Ja. Sollten wir nochmal tun, sollte jeder da draußen nochmal tun, nochmal genau reinhören, möglichst in der englischen Fassung, weil in der deutschen könnte es sein, dass im Synchronskript nur stand mysteriöse Stimme aus dem Hintergrund und dann nehmen die im Synchronstudio irgendwen.
Also, ja, wer gerade da ist, genau.
Wenn die nicht wissen, dass das jemand sein soll, den man kennt, dann passiert das schon mal. Also man müsste schon in die englische Fassung reinhören.
Richtig.
Aber es wirkt für mich auch so ein bisschen so, als wäre diese, ich sag mal, shadowy figure in diesen Träumen so ein bisschen wie Future Guy in Enterprise gewesen. Und man denkt sich so, irgendwann wird uns schon was einfallen.
Richtig. Das war nämlich auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie den als Platzhalter benutzt haben, für wer auch immer dann am Ende es sein soll. Aber das könnten wir tatsächlich mit einem zweiten Blick in die Folge, beziehungsweise wenn wir da mal reinhören, dann müsste es ja klar werden, ob er das war oder nicht.
Was ich ganz lustig finde tatsächlich ist, dass er sagt, dass der Wettbewerbsdruck unter den Admirals ihn dazu gebracht hat. Das ist ja das, was wir als Begründung dafür, was hier passiert, noch nie gehört haben. Und wolltest du was sagen?
Nee, ich wollte gerade zustimmen und sagen, dass wir ja auch noch nie mitbekommen haben, was so Admirals eigentlich tun.
Ja. Offensichtlich so viel mehr, als wir denken.
Ja, aber eigentlich für uns sieht es aus Schiffssicht, wir sind ja in der Beziehung auch eigentlich Lower Deckers in Bezug auf das große Ganze der Sternenflotte. Für uns sieht es so aus, als ob die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und den Captains verbieten, das zu tun, was sie tun wollen.
Mhm. Ja. Da ist schon was dran. Und ihn hat es offensichtlich ziemlich gebrochen. Deswegen hat er sogar Freeman fallen gestellt. Also was alles so passiert ist, das erfahren wir jetzt auch wieder mal im Schweinsgalopp. So, das war ich auch. Und wir sind natürlich alle geschockt. Er ist also wirklich ein Badmiral der Extraklasse und reiht sich ein in die lange Liste der Badmirals wie Cartwright, Jameson, Nora Sati, Kennelly, Pressman, Layton und Doughty, die alle Böses wollten und zuerst lächelten. Irgendwann musste dieses Klischee auch Lower Decks erreichen, oder?
Ich denke auch. Und jetzt, wo wir darüber reden, muss ich sagen, dass seine Erklärung dank dem, was du jetzt gerade gesagt hast, für mich nachvollziehbarer geworden ist.
Tatsächlich.
Weil er hat als Admiral, er hat null Erfolgserlebnisse. Er sitzt da nur rum und diese Pläne, diese Gemeinheiten und diese Intrigen, man könnte auf die Idee kommen, dass er einfach nur irgendwas tun wollte, mit dem er sich zeigen kann, mit dem er sich beweisen kann. Und deshalb feiert er das auch so, dass er Freeman reingelegt hat und die ganze Kelly-Class, weil er damit Erfolgserlebnisse hat und auf einmal sagen kann, so, hey, ich habe jetzt als Admiral wenigstens irgendwas erreicht. Ich konnte meine eigenen Pläne durchsetzen, was ich sonst auf diesem Sesselpupser-Platz nicht kann.
Ja.
Aber auch das ist, wir schreiben das Drehbuch neu.
Nein, aber du hast ja recht. Also ich sag mal so, es liegt viel mehr brach und wäre möglich gewesen als, oder andersrum. Es ist besser, wenn so viel da ist, was man sich herleiten kann, was aber brach liegt, als wenn nichts da wäre.
Ja, absolut richtig.
Das ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zu positiv ausgedrückt von mir, aber da ist schon was dran. Und
richtig. Und sagen wir es mal so, wenn wir die Folge nicht, also wir sezieren die ja hier wirklich so ähnlich wie Tandy das mikroskopische Leben auf diesem Felsbrocken.
Ja.
Und ja, ja. Das macht ja keiner beim Zusehen. Ne, wenn du normalerweise
und so unsere Hörer tun das, glaube ich, auch.
Ja, aber ja, doch, das stimmt. Das stimmt. Jetzt, hast du mir gerade den Boden unter den Füßen so ein bisschen genommen.
Es tut mir total leid.
Macht doch nichts. Also, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man die Folge guckt, einfach nur als eine Folge und man ist 30 Minuten lang super unterhalten,
ja,
dann hat die Folge ihr Ziel erreicht.
Gut. Danke, das war's für heute.
Ja, okay, schön.
Nein, wir haben ein großes Problem noch zu klären in dieser Folge. Buenamigo macht nämlich etwas, was Leute, die anderen ihre Arbeit klauen, weil sie selber zu doof sind, was Eigenes zu entwickeln, oft machen. Sie nehmen nämlich etwas Unfertiges, was unter Umständen gar nicht für die Serienreife geeignet ist. In diesem Fall hat nämlich Rutherford das Ganze mit einem, ich sag mal so, eine KI mit einem Vaterkomplex gebaut. Das heißt, wir haben jetzt eine Flotte von emotional instabilen KI-Schiffen. Ich glaube, schlimmer geht's eigentlich nicht, oder?
Nein, also das ist, ich sage mal so, wenn deine KI als allererstes nach der Aktivierung sagt, ich nehme keine Befehle mehr von dir entgegen, Vater.
Ja.
dann weißt du, oh oh. Und wir haben ja schon, dank Badgie, gesehen, was mit KIs passiert, die Rutherford programmiert.
Ja, richtig. Aber auch das muss ich sagen, von der Aktivierung über ich nehme keine Befehle mehr von dir entgegen und das Zerschießen der Station geht super schnell. Also ja. Das fliegt geradezu an uns vorbei. Und,
richtig.
Dann aktiviert die Elido ja auch noch weitere Schiffe, die Dallas, das ist mir jetzt nicht groß aufgefallen, aber auch noch die Corpus Christi. Auch ja, ein sehr schöner Name.
Ja, die ganzen, also wenn ja die ganzen Kelly-Class-Schiffe, vor allen Dingen, weil das ja größtenteils, also die von Freeman dann nachher dazugeholten Schiffe, das sind ja alles so mittlere Städte. Das ist ja keine Los Angeles und keine San Diego, sondern ja. Das ist irgendwie Riverside und Fresno. Und also das ist schon sehr, sehr
Alhambra.
Geil.
Ja,
Alhambra,
weiß.
Genau. Und bei den texanischen Schiffen ist glaube ich, die Dallas das größte, also die größte Stadt.
Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, das ist mir nur aufgefallen, Corpus Christi neben Dallas, das hat mich jetzt irgendwie verwirrt. Ich finde auf jeden Fall das Ausmaß dieser Zerstörung hier an dieser Stelle schon krass für Lower Decks-Verhältnisse.
Ja,
hätte ich nicht erwartet.
Ich auch nicht. Also sie lassen es ja wirklich buchstäblich krachen. Und ich finde, es ist auch musikalisch unglaublich schön untermalt.
Ist es. Unglaublich schön. Ja. Frau Kern feiert wie
ja,
Zerstörungswahn.
Ja, genau so. Aber auch Freemans toller Satz, Maximum Warp Me.
Ja, Maximum Warp mich, genau. Es hat auf Deutsch, es verliert auf Deutsch ein bisschen.
Ein bisschen, ja, es holpert so vor sich hin. Aber auch, ne, kann man der Synchronisation keinen Vorwurf machen, wie hätten sie es sonst übersetzen sollen.
Nein, das ist alles gut. Ja. Aber Maximum Warp Me klingt schon ein bisschen runder. Das ist schon leider wahr. Aber Warp Mich klang schon immer ein bisschen schräg. Von daher.
Stimmt.
Was wir natürlich nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist, es gibt auch noch Mariner. Die hat immer noch Spaß und möchte aber gerne wissen, wer finanziert nun eigentlich diese ganze Scheiße, die wir da machen? Und deswegen geht sie ein bisschen auf die Suche und erfährt, und das hat mich tatsächlich verblüfft, dass dahinter Admiral Picard steckt.
Und es ist auf der einen Seite verblüffend, auf der anderen total nachvollziehbar.
Ja.
Und so macht man Enthüllungen. Weißt du, du erfährst etwas und du denkst so, hey, hätte ich jetzt null mit gerechnet, aber ja, ergibt Sinn.
Es ergibt Sinn aus der Figur heraus, so wie wir sie kennengelernt haben, dass er seine Energie, vielleicht auch sein privates Vermögen, das er nicht hat. Er finanziert das Ganze, aber es gibt kein Geld in der Föderation. Wie auch immer das funktioniert, er zahlt einfach mit seinem guten Namen, um mal eine Werbung aus den 90er Jahren zu zitieren.
Er repliziert das Geld einfach.
Ja.
Weil es ist ja innerhalb der Föderation hat es keinen Wert, außerhalb der Föderation schon.
Ja, klar.
Er kann es einfach replizieren.
Don't even try, please.
Nein, es funktioniert. Und da sollten wir mal eine Folge drüber machen. Wirtschaft in Star Trek.
Genau. Das machen wir dann irgendwann mal. Also ich finde die Enthüllung.
Komm mir hier gerade irgendwie abgeschmettert vor. Ich weiß gar nicht.
Nur das Thema Ökonomie in Star Trek, das habe ich tatsächlich aufgegeben. Das für mich.
Nee, also ich habe jetzt letztens noch was gelesen, wo ich dachte, oh, stimmt, so funktioniert das. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Okay, dann erhell mich mal irgendwann bitte.
Das werde ich gerne tun.
Auf jeden Fall, ich bin bei dir, die Enthüllung ist gut, es passt zu Picard. Ich habe mich dann nur gefragt, an was für einem Punkt der Zeitlinie befinden wir uns eigentlich? Und das musste ich natürlich kurz mal recherchieren. Wir haben das Jahr 2381. Und wenn man mal auf die Pressematerialien zum Start von Star Trek Picard guckt und auch auf die auf den Roman zur Serie The Last Best Hope, dann wissen wir, dass Picard im Jahre 2381 die Enterprise E verlässt und zum Admiral befördert wird, weil er die Evakuierung und Umsiedlung der Romulaner im Zuge ihres Problems mit der Supernova ihrer Sonne durchführen soll und leiten soll. Das heißt, wir sind wirklich jetzt an diesem Punkt in der Geschichte, wo Picard eine solch krasse Entscheidung für seine Karriere trifft, die Enterprise zu verlassen, weil es etwas Wichtigeres gibt, um das er sich kümmern muss.
Ja.
Trotzdem hat er noch Zeit, die archäologischen Ausgrabungen von Petra zu unterstützen.
Gut, also ich sag mal, so eine Blitzüberweisung machst du in 5 Sekunden.
Ja, okay, das stimmt. Aber ich find's zumindest gut, dass es passt. Also er ist tatsächlich in diesem Jahr schon Admiral.
Das bringt uns zurück zu Buen Amigo. Weil auch Picard als Admiral unzufrieden ist.
Ach.
Und während hör mir zu, lass mich ausreden.
Ich bin total
während Buen Amigo das in diese krassen Intrigen und Pläne und sich selbst feiert dafür, dass das keiner mitkriegt, nimmt Picard diese Petra, die all die Freiheiten hat, die er gerne hätte und die er, wir erinnern uns an Vash.
Ja, es stimmt.
Und projiziert, also gibt ihr die Möglichkeit, das zu tun, was er gerne tun würde, aber aus Verantwortungsbewusstsein heraus nicht tun kann. Und das wiederum ist die Brücke von Picard zu Mariner, die nämlich dann sagt, ich möchte Teil von etwas sein, das für das große Ganze arbeitet.
Mhm. Ja, Frau Kern.
Doch, da so ist es.
Ja. Und du hast mit allem recht, was du gesagt hast. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, wirklich, wirklich großartig. Da hast du Sachen zusammengebaut, die das Drehbuch einfach nur, also die das Drehbuch überfliegt, sage ich jetzt mal. Und du hast jetzt die Punkte verbunden. Dann kann ich jetzt fast nicht sagen, dass Mariner jetzt zurück will, um zu helfen, mir zu schnell geht. Du hast es dann jetzt halbwegs begründet, muss ich sagen.
Ich finde auch, dass Ich habe hier gar kein Problem damit, wie sie umschwenkt, weil das die ganze Zeit in ihr bereits angelegt war und sie nur diesen Moment braucht, also dieser Glaube oder diese Erkenntnis, dass ihre Familie, und das ist die Cerritos ja, in höchster Gefahr schwebt, um zu sagen so, hey, nein, ich will das nicht, ich muss hier helfen, ich ordne mich dem unter, ich fühle mich in diesem Gefüge wohler als ja, mit dieser Freiheit. Sie hat die Freiheit, die sie immer wollte, nur um zu merken, dass sie eigentlich gar nichts damit anfangen kann.
Du hast in meinen Augen der Folge wirklich den Arsch gerettet mit dieser Buen Amigo Picard Mariner Verbindung. Machen wir weiter. Es gibt noch eine schmissige Verfolgungsjagd in der Folge und viele haben Ideen auf der Brücke, wie man damit umgehen könnte. Einer wird nicht gehört, nämlich Shax, weil der sagt immer das Gleiche. Lass uns den Walkman abschmeißen. Aber Bäumler steht auf und sagt, hört dem Mann zu. Natürlich muss er sich auch ein bisschen einschleimen. Aber es ist tatsächlich der richtige Moment. Und Freeman gibt ihm den Befehl. Und sie benutzt dafür sogar die Worte von Captain Picard und sagt, machen Sie es so.
Ja.
Das hat er sich schon immer gewünscht. Und diese ganze Szene, die finde ich so irritierend, wie dann alle Spalier stehen in den Gängen, weil sie wissen, das ist sein Lebenstraum.
Ja,
also,
ich finde das so
völlig
großartig.
Verrückt.
Ich finde das so großartig, wie er da durchläuft, wie so ein, wie jemand, der das olympische Feuer trägt.
Ja, genau.
Und er hat Tränen in den Augen vor Begeisterung und alle wissen, das war, wie du schon sagst, sein Lebenstraum, einmal diesen Warpkern abzuwerfen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber wir haben ihn seit 3 Staffeln hören wir zu, wie er sagt, so, wir werfen jetzt den Warpkern ab. Und es ist nie die richtige Entscheidung. Und jetzt auf einmal ist sie es.
Ja.
Und es funktioniert ja auch.
Es funktioniert. Sie fliegen natürlich aus dem Warp-Transfer raus, zerstören aber die Dallas und die Corpus Christi. Nur die Alido bleibt übrig leider und brezelt die Cerritos weg. Auch das fand ich ziemlich heftig, weil in dem Moment denkt man eigentlich so, da bleibt jetzt gleich nichts mehr übrig. Freeman ordnet die Evakuierung an und dann taucht Mariner auf. Und erst habe ich gedacht, okay, Mariner kann da jetzt auch nicht mehr viel machen alleine mit ihrem kleinen Shuttle. Aber sie hat ja ein paar Leute mit.
Ja, richtig. Und nicht nur ein paar Leute, sondern sie fährt ja die komplette Kelly-Klasse auf.
Richtig. Wie sie es gemacht hat, erfahren wir nicht, macht aber auch nichts.
Richtig, also ne, manchmal muss man es einfach mitnehmen und sagen so, hey, die hatte halt mit allen eine WhatsApp-Gruppe und hat gesagt so, könnt ihr bitte mal vorbeikommen und die haben das auch, egal wo sie gerade waren, weil die Föderation ist ja immer exakt so groß, wie sie gebraucht wird. Und, ne, und jetzt in dem Fall ist sie eben so, ja, mehr so Sonnensystem groß und alle springen dahin und kämpfen und schaffen es dann eben auch die Alido, die Alido zu besiegen.
Richtig, und es sind viele Schiffe dabei, die wir kennen aus anderen Folgen, aber besonders eine ist mir aufgefallen, da musste ich dann tatsächlich zurückspulen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir sehen die Crew der USS Alhambra.
Die Alhambra mit den fast schon phasenverschobenen Lower Decks Mitgliedern.
Ja, genau, die von Ta'ana in der Folge Veritas, genau, gesehen werden. Die gehören da jetzt eigentlich gar nicht hin, aber dass die da am Ende dann auch noch kurz zu sehen sind, das fand ich dann auch großartig.
Ja, absolut. Also ich fand's wirklich witzig, also auch diese unterschiedlichen, auch die anderen Besatzungen der Kelly Class zu sehen.
Ja.
Also hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen.
Und damit ist die große Bedrohung dann auch mit der Zerstörung der Alido schon beseitigt. Geht zurück zur Sternbasis, die Cerritos bekommt einen neuen Kern, Bäumler und Mariner entschuldigen sich, Shax und Bäumler sind wieder befreundet, also verstehen sich wieder gut und Freeman und Mariner umarmen sich und sie wird wieder in die Crew aufgenommen und Mariner versteht ihre Mom und jetzt kommst du.
Ja, das ist der Moment, bei dem ich auch gehadert habe.
Okay.
Das ging mir zu schnell, obwohl es ist nachvollziehbar, weil beide die Zeit hatten, über ihre Verfehlungen nachzudenken und Mariner ja genau das sagt, was wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, nämlich, dass sie ihre Mutter so oft enttäuscht hat, dass es kein Wunder ist, dass sie dachte, dass ihre Tochter sie in dieser Situation genauso enttäuscht wie vorher. Also ich beide hatten die Zeit, beide konnten ja nachdenken. Geht's mir zu schnell? Ja, also ich hätte wenigstens noch eine, ich hätte gerne eine Szene gehabt zwischen Mariner und Petra, wo sie aus ihrer Sicht den Konflikt mit ihrer Mutter schildert und eine zwischen Freeman und Ransom, wo sie das Gleiche tut und mit sich hadert, was sie aber eigentlich letzte Folge schon gemacht hat. Also es wäre, ich verstehe auch, warum McMahon diese Doppelung vermeiden wollte, weil er hat nur eine halbe Stunde.
Er hat nur eine halbe Stunde und deswegen würde, das ist schon Fazit, da komme ich gleich zu. Es ist passiert auch noch was und das ist so ein Vorgucker auf die vierte Staffel. Tandy bekommt eine neue Kollegin.
Richtig, nämlich Tillin. Und wir kennen Tillin natürlich schon, die nämlich auf einem vulkanischen Schiff aufgetaucht war.
Ja, und auf der dort, VCF Schwal.
Ja, genau, VCF Schwal. Und da negativ auffiel wegen solcher Dinge wie Intuition.
Richtig. Ist das dann jetzt, ohne dass wir jetzt irgendwas spoilern, der Moment, wo unsere Lower Deckers zu fünft sind?
Ich könnte es mir vorstellen. Also Tandy feiert Tillin ja total als ihren Study Buddy.
Ja.
Was großartig ist. Und vor allem, weil Tillin mit ihrer sehr vulkanisch distanzierten Art einen Gegenpol zu Tandy darstellt, der, wie ich zumindest vermute, in der vierten Staffel noch eine Rolle spielen wird. Also die beiden werden sich wahrscheinlich doch öfter mal, es wird öfter mal Konfliktsituationen zwischen den beiden geben.
Da sind wir sehr gespannt drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Viele Konflikte haben sie jetzt hier abgeschlossen, deswegen brauchen sie ja auch neue. Und kann man das jetzt so sagen, Abspannende aus oder ist da noch was, Claudia?
Ich würde sagen, da ist was ich tatsächlich beinahe nicht gemerkt hätte, weil ich schwebte schon über dem Fernbedienungsknopf, bis ich gesehen habe, dass der Abspann doch erstaunlich lang ist. Und habe ihn weitergeguckt und siehe da, wir sind nämlich dann im Color-System, in dem Rutherford altes Implantat so vor sich hintreibt und ein mysteriöses Schiff taucht auf und aktiviert es und hey, Benji ist zurück.
Ja. Die erste Post-Credit-Sequence von Lower Decks, ich will nicht böse sein am Ende, aber ich hätte sie nicht gebraucht.
Ach doch, ich fand das cool. Ich mag Benji.
Ja. Naja.
Macht.
Ja,
Also doch, sie konnten, ich finde es gut, dass sie nicht innerhalb von 30 Minuten Rutherfords komplette Backstory abgehandelt haben, sondern dass sie Badgie am Ende zurückbringen und ich finde, also er reagiert auch sehr, sehr cool darauf, als dann in der Bar zu ihm gesagt wird, so sag mal, obwohl all das passiert ist, trägst du immer noch dein Implantat? Und er dann zuerst diese sehr negative Sicht hat und sagt so, ja, es hat Tod und Zerstörung gebracht. Aber es ist voll cool.
Ja, das ist halt Rutherford, ne?
Ja, und wenn man eins kritisieren kann, dann, dass er von den Lower Deckern sicherlich die geringste Charakterentwicklung bisher erfahren hat.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist auch das nachvollziehbar, weil man ihm die Erinnerung genommen hat. Und er eben auf nichts anderes zurückgreifen kann als auf die letzten 3 Jahre. Und wie viel Entwicklung soll da passieren?
Stimmt. Gucken wir, was da in der nächsten Staffel noch passiert. Den Teaser mit Tillin, den Teaser mit Badgy haben wir jetzt auf jeden Fall schon bekommen. Ich würde dich erstmal bitten, ein Episodenfazit abzugeben, Claudia.
Ja, mein Episodenfazit ist, ich habe mich hervorragend unterhalten gefühlt. Es geht hier und da zu schnell, vor allen Dingen die Entwicklung von Bonamigo und Bueno. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Was ist falsch mit mir? Wie heißt der?
Er heißt nicht Erika.
Buenamigo, doch, richtig.
Erika Buenamigo. Das ist
Erika Buenamigo, also das ging mir auch zu schnell. Die Mischung aus Action und Humor fand ich toll. Diese Sequenz mit Shax und dem Warp-Can ist unglaublich. Und es gibt so viel zu sehen und zu tun in dieser Folge, dass ich den Schweinsgalopp tatsächlich verzeihe und lande bei 4 von 5.
Ich war bei 3 von 5 tatsächlich, bevor wir gesprochen haben, weil es mir alles zu schnell geht, weil ich es schade finde, dass sie so viele Sachen so abhandeln und ja für mich abhaken, ohne wirklich drauf einzugehen, und weil ich finde, dass die Folge dem Auftakt dieses angenommenen Zweiteilers nicht gerecht wird und abfällt qualitativ. Aber alles, was du gesagt hast und insbesondere das, was du über Mariner gesagt hast und über Picard und über Buenamigo, das nimmt relativ viel meiner Kritik aus dem Spiel, und deswegen lande ich tatsächlich bei dir auch bei 4 von 5. Allerdings mit ein bisschen Zähneknirschen. Es gibt diverse Lower Decks Folgen, die von mir 4 von 5 gekriegt haben, die ich für besser halte als diese.
Ja.
Aber der Unterhaltungswert ist riesig, und manchmal muss das halt auch ausreichen. Ich denke aber trotzdem, als warnenden Zeigefinger in Richtung Mike McMahon, gelegentlich kann auch er seine Referenzschraube zugunsten von mehr Tiefe ein bisschen runterdrehen. Auch ja, wenn er sehr gut darin ist, was er macht.
Auf jeden Fall. Es stimmt ja auch zu, dass er keine Angst vor ruhigen Momenten haben muss.
Nee. Und er ist halt in der Lage, alles reinzuhauen. Das kann er.
Richtig.
Aber er muss es nicht.
Ja. Und das, da sehe ich es wie du. Ich würde mir auch wünschen, dass er in der 4. Staffel ab und zu mal auf die Bremse tritt und nicht jeden Witz raushaut, der ihm gerade einfällt, weil er muss es nicht. Er hat genug, also die Serie hat genug Selbstbewusstsein, um sich auch mal einen ruhigen Moment leisten zu können.
Ja. Insgesamt dein Fazit für die 3. Staffel, würdest du sagen, sie hat das Niveau gehalten, ist noch sogar noch besser geworden? Wie ist da dein Eindruck?
Ich würde tatsächlich sagen, es ist die bisher beste Staffel für mich. Alleine deshalb, wie die Charaktere am Anfang der Serie, wenn wir zurückgehen, auf die 1. Staffel gezeichnet wurden im Vergleich zu heute. Und man sieht die Entwicklung gerade jetzt hier in der 3. Staffel, finde ich es auch toll, dass sie viel mehr mit der Brückenbesatzung machen, gerade mit Freeman, und den Lower Deckern mehr Eigenentwicklung und mehr Freiräume zugestehen. Und vor allen Dingen diese wahnsinnige Kreativität, also sich Folgen zu gönnen, wie die Mathematically Perfect Redemption zum Beispiel, das musst du dich erstmal trauen.
Das stimmt, ja.
Und sowas mag ich total. Ich mag, wenn sie Risiken eingehen, wenn sie uns an der Nase herumführen und uns Dinge präsentieren, mit denen wir absolut nicht gerechnet haben. Und allein deshalb finde ich, das ist eine Mega-Staffel, und ich freue mich total auf die 4. Und jetzt du.
Ich sehe es genauso wie du. Kann da wirklich nichts hinzufügen. Also die 2. Staffel hat für mich sehr schön damals auf die 1. aufgebaut, war aber relativ ähnlich in der Machart. Und ich weiß noch, dass wir da häufiger drüber gesprochen haben, dass wir uns ein bisschen mehr Charakterentwicklung und auch Einbeziehung der Brückencrew wünschen würden. Von daher ist all das eingetroffen, und ich denke, die Serie ist auf ihrem Zenit. Ich hoffe, das bleibt noch so eine Weile, zumindest in der 4. und dann vielleicht auch noch in der 5. Staffel. Wir werden sehen, wie lange die Reise geht. Aber wenn sie so weitermachen, dann kann das für mich auf jeden Fall noch ein paar Staffeln so weitergehen. Ich habe ja immer ein bisschen Angst vor Abnutzungserscheinungen, aber wenn ich jetzt zurückblicke auf die 3. Staffel, würde ich sagen, sind keine zu bemerken.
Bisher geht's mir ganz genauso, sehe ich das auch gar nicht.
Aber bevor wir uns mit der 4. Staffel von Lower Decks hier im Podcast befassen werden, das war das richtige Wort.
Buenamigo.
Ja, das ist Erika, genau. werden wir ein anderes Thema angehen, und zwar, Claudia, nach unserem Urlaub. Wir gehen nämlich jetzt beide in Urlaub, und danach kommen wir ganz gestärkt wieder.
Oh ja.
Und dann läuft bereits die 5. und letzte Staffel von Star Trek Discovery. Und das Lustige ist ja, Claudia, vor 7 Jahren hat die Reise von Planet Trek FM angefangen mit der 1. Staffel von Star Trek Discovery. Und da warst ja auch du schon dabei.
Stimmt.
Das heißt also, wir machen diesen Bums hier jetzt wirklich schon 7 Jahre. Und der Kreis schließt sich. Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4 und jetzt Staffel 5. Wir haben über alles geredet hier im Cast.
Ja.
Und Ich weiß, wir haben beide ein ambivalentes Verhältnis zu Discovery, aber wir sind ja auch beide der Meinung, die Serie hat ein bisschen gewonnen in den letzten Jahren, hat ein bisschen verstanden und viel mehr richtig gemacht als falsch, vielleicht sogar.
Mhm.
Du denkst jetzt gerade, sprich nur für dich, Björn. Wir werden darüber reden müssen. Aber ihr fangt schon mal alle an zu gucken da draußen, die ersten Folgen. Es geht ja am 4.4. los. Am 11.4. gibt es die dritte Folge dann. Am 18.4. gibt es die vierte Folge. Und in der Woche danach sind Frau Kern und ich aus dem Urlaub zurück. Und dann kümmern wir uns um die ersten vier Folgen, auch im Schweinsgalopp wahrscheinlich, so wie wir das schon mal gemacht haben, damit wir dann den Rest der Staffel live mit euch besprechen können. So ist der Plan. Wir werden sehen, ob es klappt. Vielen Dank auf jeden Fall, Claudia, für die ganze Staffel, für die ganzen tollen Gespräche, jetzt wieder über 10 Folgen Lower Decks. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Mir auch. Also ich kann das nur zurückgeben und es freut mich immer, wenn wir hier nicht nur derselben, sondern auch unterschiedlicher Meinung sind und die vielen Blickwinkel, die wir auf die Folgen werfen können.
Ja. Und bei Lower Decks ist es ja bei uns beiden so eine Herzensangelegenheit geworden, so eine Liebe, die dahinter steht zu dieser Serie. Bei Discovery wird es dann jetzt für uns wieder 10 Folgen lang sehr interessant werden, wie das läuft, weil da kann ja immer alles passieren. Und wir sind da ja doch manchmal sehr kritisch und von daher bin ich auch da sehr gespannt, was da passiert.
Ja, da bin ich auch gespannt. Also vor allen Dingen, weil wir ja wissen, dass sie zu Anfang der 5. Staffel noch keine Ahnung hatten, dass es die letzte sein würde. Ja. Und dann gezwungen waren, noch einige Szenen nachzudrehen. Und ich hoffe sehr, dass es ihnen gelungen ist, der Serie, was auch immer man sonst von ihr halten mag, ein würdiges Ende zu geben.
Und ihr könnt euch schon mal drauf freuen, wenn es dann losgeht, Ende April mit Discovery und dann mit der Ausgabe 185. Und das markiert dann auch für uns noch eine Neuheit. Ihr werdet nämlich dann das erste Mal unsere neue Titelmusik hören. Ihr habt jetzt hier bei 184 das letzte Mal die alte, 7 Jahre überdauernde Titelmusik gehört. Und ab 185 ist es dann eine andere.
Ich bin sehr gespannt. Ich kenne sie nämlich auch noch nicht.
Alle 7 Jahre muss man das ja verändern. Ne? Das ist ja, ja so. Der Körper stellt sich ja auch alle 7 Jahre um. Richtig. Und der Podcast auch. Also Claudia, schönen Urlaub. Vielen Dank.
Dir auch.
Und bis ganz, ganz bald. Und ihr da draußen bleibt gesund. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Planet Trek FM ist ein Podcast von planettrek.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.